Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Antonio Felix da Costa gewinnt in Madrid sein zweites Rennen der Saison und dies direkt hintereinander. Damit gelingt Jaguar der dritte Sieg nach 6 absolvierten Saisonrennen. Der WM-Führende bleibt weiterhin Pascal Wehrlein, der seinen Vorsprung auf Eduardo Mortara sogar ausbaut. Alles zum E-Prix aus Madrid sowie Tobis Teleskop gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 393 und das zur Analyse zum Madrid E-Prix. Und vor Ort war auch wieder der Mann, der in unserem Podcast immer für die Expertise da ist und für alles, was dazugehört, nämlich Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Du hast dich überraschenderweise in einem sehr kalten Spanien aufgehalten zum Madrid E-Prix, Samstag dann das Saisonrennen der Formel E und Sonntag auch der Rookie-Test. Es war ja neu, dieses Rennen im Kalender und es hat tatsächlich sehr viel Lob erhalten. Nimm uns mal so ein bisschen mit, zumindest aus deiner Perspektive, wie denn so die Premiere dort in Madrid war.
Ja, ich fand die Premiere war sehr gelungen. Das Rennen war ausverkauft. Wir hatten insgesamt 30.000 Zuschauer am gesamten Wochenende vor Ort, was natürlich unter anderem daran lag, dass mit Pepe Marti hier ein Lokalmatador fährt, dass Cupra Titelsponsor des Events war und auch ganz viele Leute eingeladen hatte. Auch der Rennsieger Antonio Felix da Costa, der ist ja Portugiese und das war ja quasi ein Heimrennen für ihn. Ja, der hatte auch jede Menge Gäste da, von daher großes Event. Und am Freitag vor dem Rennwochenende gab es ja auch schon eine große News, aber auf die gehen wir später ein. Besonders interessant aus deutscher Sicht, finde ich.
Genau, also auch vieles wieder innerhalb dieses Wochenendes geschehen und alles, was zum E-Prix wichtig war, da schauen wir nochmal zurück und das machen wir wie immer im Rückspiegel.
Nick Cassidy holt im Regen von Madrid die erste Pole Position für Citroën in der Formel E. Der Neuseeländer besiegt im Finale Nick de Vries und sichert sich Startplatz 1. Die beiden WM-führenden Pascal Wehrlein und Edo Mortara starten von Platz 6 bzw. 5.
Bis zum Rennen ist es abgetrocknet. De Vries fährt bereits in Runde 3 auf Wehrlein auf und verliert seinen Frontflügel. Aber auch der Porsche ist beschädigt und kann das Tempo an der Spitze nur mit höherem Energieverbrauch mitgeben.
Ganz vorne kämpfen Wehrlein, Cassidy, die beiden Cupra Kiro und Antonio Felix da Costa im Jaguar um die Führung, bis die ersten Fahrzeuge zum Pitboost abbiegen.
Während der Porsche-Fahrer und sein Ex-Teamkollege im Jaguar früh zum Boxenstopp gehen, bleiben Marti und Cassidy extrem lange draußen, was sich als nachteilig erweisen sollte.
Nach den Boxenstopps liegen Felix da Costa, Günther und Wehrlein vorne, doch von hinten holt Mitch Evans dank Energievorteil stark auf.
Der Neuseeländer schiebt sich bis auf Platz 2 nach vorne, darf sein Teamkollege jedoch trotz Energievorteil nicht überholen, was Dan Ticktum für eine Attacke in der letzten Schikane nutzt.
Evans verteidigt hart, sodass Wehrlein noch am Cupra Kiro vorbeigehen kann. Vorne gewinnt aber Antonio Felix da Costa sein zweites Rennen in Folge. Dahinter kommen Evans und Wehrlein aufs Podium.
In der Gesamtwertung bleibt Wehrlein vor Mortara, der Platz 5 belegt hat. Dahinter liegen nun die beiden Jaguar-Fahrer.
In der Teamwertung schließt Jaguar mit diesem Doppelsieg auf Porsche auf. Dritter ist Mahindra. Auch bei den Herstellern liegt Porsche nur noch 3 Zähler vor Jaguar. Dahinter folgt Stellantis.
Jaguar Doppelsieg und trotzdem schlechte Stimmung. Das so ein bisschen die Überschrift nach diesem Wochenende aus Sicht der Briten. Platz 1 und Platz 2 für die Jaguar-Fahrer Antonio Felix da Costa und Mitch Evans, die damit 43 Punkte gesammelt haben, was nicht ganz unwichtig auch für die Team- und sowie auch für die Herstellerwertung ist. Dennoch muss man sagen, sah der Gesichtsausdruck von Mitch Evans nach dem Rennen eher so aus, als wäre er in der ersten Runde abgeschossen worden und sein Rennen damit früh besiegelt worden. Was war los? Denn der Portugiese auf 1 und der Neuseeländer auf Platz 2, da könnte man ja fast schon sagen, es ist ein perfektes Wochenende, fehlte nur die Pole Position, aber viel besser ging es eigentlich nicht. Klär uns mal auf, Tobi, was denn so die Stimmung so regnerisch machte in der Jaguar-Box?
Der Grund für die schlechte Stimmung war eine Teamorder, die das Team ausgesprochen hat. Mitch Evans ist lange Zeit relativ weit hinten im Feld gefahren, nach einem nicht ganz so guten Qualifying. Im Gegensatz zu Antonio Felix da Costa, der viel weiter vorne war. Und Evans hat sehr, sehr viel Energie gespart und die Energie genutzt, um gegen Rennende dann weiter nach vorne zu kommen. Hatte fast 1% mehr Energie als Antonio Felix da Costa, bekam dann aber die Anweisung von seinem Team, nicht an seinem Teamkollegen vorbeizugehen. Hold Position war die Ansage. Und das ist dann ziemlich interessant gewesen, was Mitch Evans am Funk von sich gegeben hat. Nein, das ist Bullshit. Ich habe deutlich mehr, war seine erste Reaktion am Funk. Mehr Energie ist gemeint. Weiter, das ist eine Scheißanordnung. Ich sollte aber nicht überrascht sein. Wenn ich nicht vorbeigehe, werde ich selbst noch überholt. Aber ihr könnt froh sein, dass ich Antonio mag. Und ja, selbst als sich Teamchef Ian James nach dem Zieheneinlauf bei ihm meldete, blockte er einfach nur noch ab, sagte ihm, ich will das nicht hören, ihr habt da euer Ergebnis, das ihr haben wollt. Also von Zufriedenheit bei Evans kann überhaupt nicht die Rede sein. Absolut das Gegenteil. Und ja, so sah er nach dem Rennen dann auch aus. Also es gibt da tolle Fotos von vor der Siegerehrung. Auf dem Podium ging es einigermaßen, aber dann auch im Nachhinein bei der Pressekonferenz, der saß tatsächlich da, als wäre ihm nicht nur eine Laus über die Leber gelaufen. Von daher Unfrieden im Hause Jaguar und das schon nach dem 6. von 17 Rennen. Und Luca, da möchte ich die Frage stellen, ist es denn aus deiner Sicht überhaupt verständlich, dass das Team zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison schon eine Teamorder ausspricht und Mitch Evans die Chance auf den Sieg nimmt, den er seiner Meinung nach absolut verdient hatte?
Also eine Teamorder schon so früh in der Saison zu geben, ist schon etwas fragwürdig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, Mitch Evans ist aktuell weiterhin immer noch vor Antonio Felix da Costa in der Gesamtwertung. Also in dem Sinne wäre er ja der besser Platzierte gewesen. Somit hätte man eigentlich wirklich Mitch Evans, wenn man eine Teamorder machen möchte, ihn gerne nach vorne geschickt. Vor allen Dingen muss man ja nach vorne denken, auch als Team. Der Abstand zwischen Antonio Felix da Costa, Mitch Evans ist mit 7 respektive mit 8 Punkten zu sehen. Und deshalb ja muss man auf jeden Fall mal auch gesamttechnisch nach vorne sehen. Und eine Teamorder, wie du schon sagst, beim 6. von 17 Rennen, ist schon aus meiner Sicht halt wirklich verfrüht und macht die Gesamtstimmung auch einfach dann innerhalb einer Saison irgendwie schlecht, wenn man sich ja auch schon alleine früh festlegt, wenn jetzt Antonio Felix da Costa aus irgendwelchen Gründen jetzt in den nächsten 3 Rennen mit, ich sag's mal, einem blöden Ausfall technischerseits oder mit einem Unfall, der jederzeit, das wissen wir in der Formel E, passieren kann, in der Meisterschaft zurückfallen sollte, dann sind das möglicherweise Punkte, die dann in der WM-Verteilung fehlen, sowie bei Team- und Fahrerseite, und das könnte Jaguar möglicherweise, das wissen wir, stand jetzt noch nicht, fehlen, und das weiß ich nicht, ob das alles so gut ist. Also man hätte sie einfach frei fahren lassen müssen und, so blöd es klingt, der Bessere hätte sich einfach da durchsetzen können, und wenn Mitch Evans einfach die bessere Energiestrategie hatte, und das ist ja offensichtlich, dann hätte er auf jeden Fall das Rennen gewinnen müssen. Oder wie siehst du das, Tobi?
Ich sehe das ganz genauso. Also wenn Evans sich den Energievorteil im Rennen erarbeitet hat, dann ist das ein legitimer Vorteil, den er dann auch nutzen darf. Was mir so ein bisschen zu denken gibt, ist die Tatsache, Antonio Felix da Costa ist vor Saisonbeginn zu Jaguar gewechselt, hat einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, während der Vertrag von Mitch Evans am Saisonende ausläuft. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Es ist ja, so hört man im Paddock, nicht ganz unwahrscheinlich, dass das die letzte Saison für Mitch Evans bei Jaguar ist. Und möglicherweise spielen da auch politische Überlegungen eine Rolle, dass man Evans hinten lässt, obwohl er in der Gesamtwertung der Besserplatzierte ist, obwohl er derjenige mit mehr Energie ist. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn das Manöver von Dan Ticktum Erfolg gehabt hätte und er sich dann noch zwischen die Jaguar geschoben hätte? Dann ja, wäre das Geheul groß gewesen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, Jaguar und Team Order, die kriegen das nicht ordentlich auf die Kette. Die schaffen es nicht, zwischen den Paaren so zu vermitteln, dass man da vielleicht auch mal das Ego so ein bisschen im Zaun hält und für das Team agiert. Das haben wir bei anderen Teams in der Vergangenheit schon ganz, ganz anders gesehen. Aber Jaguar, es fällt immer wieder auf, dass das offensichtlich für Reibereien innerhalb des Teams sorgt. Und wir wissen ja, wenn es solche Reibereien gibt, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich an der Fahrersituation relativ bald schon was ändern wird.
Glück im Unglück hatte hingegen Pascal Wehrlein, baut mit Platz 3 seit der WM-Führung aus. Und das, obwohl er von Anfang an um die Spitze kämpfte, doch ein heftiger Auffahrunfall mit Nyck de Vries hat so ein bisschen sein Rennen auf eine andere Bahn gebracht. Der Mahindra verlor seinen Frontflügel und verlor in Folge mehrere Positionen. Für Pascal Wehrlein blieb der Unfall ohne größere Folgen. Er konnte trotzdem in der Spitzengruppe mithalten und war auf Kurs Platz 4. Am Ende wurde er Dritter, nachdem er auf den letzten Metern Dan Ticktum noch überholt hatte. Tobi, das Wochenende von Pascal Wehrlein kann man ja auch unter dem Motto ad acta legen. Wirklich Glück im Unglück, vor allen Dingen, weil er ja auch seine WM-Führung ausgebaut hat, hatte man jetzt sicherlich zum Zeitpunkt mit dem Auffahrunfall rund um Nyck de Vries jetzt nicht unbedingt absehen können. Ich meine, wenn da mehr kaputt gegangen wäre, dann hätte es auch durchaus einen Nuller geben können.
Ja, das auf jeden Fall. Und auch er selber hat da gar nicht mit gerechnet. Nochmal kurz zu der Situation am Ende. Dan Ticktum hat gedrückt, lag hinter Antonio Felix da Costa und Mitch Evans und hat tatsächlich dann in der letzten Schikane nochmal versucht, Evans anzugreifen. Der hat ziemlich hart verteidigt und Ticktum nach außen gedrängt. Da kam dann aber irgendwann die Mauer, sodass Ticktum nachgeben musste, um nicht zu kollidieren. Und Pascal Wehrlein, der eigentlich schon aufgegeben hatte im Kampf ums Podium, kam mit mehr Schwung von hinten und hat sich wenige Meter vor der Ziellinie noch am Briten vorbeigeschoben. Pascal Wehrlein war selber nach dem Rennen ziemlich happy darüber, dass er dieses Ergebnis nach Hause gebracht hat, denn selbst damit gerechnet hat er eigentlich nicht mehr. Und das hat er nach dem Rennen dazu gesagt.
Ja, ich bin mehr als happy mit Platz 3. Ich glaube, ihr kennt mich. Normalerweise bin ich nicht so excited über Platz 3, aber ich glaube, mit dem, was heute passiert ist in den ersten paar Runden mit de Vries, da hätte ich erstmal nicht gedacht, weil es war ein ziemlich harter Schlag, dass ich überhaupt noch weiterfahren kann. Und dann natürlich, als ich weiterfahren konnte und den Heckflügel gesehen habe, wie der da rumhängt, hätte ich überhaupt nicht erwartet, noch irgendwo bei den vorderen Plätzen mitzufahren. Mit Glück vielleicht ein, zwei Pünktchen, aber ich meine, ich mag übersteuern allgemein, aber heute war es ein bisschen zu viel. Aber ja, wir hatten eine gute Strategie und es war klar, dass wir nicht schnell genug sind gegen Ende, wenn das Rennen schneller wird und wenn alle das Maximale herausholen. Da war unser Auto einfach nicht mehr genug in Shape. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt Platz 4 schon akzeptiert und war mehr als happy damit. Aber wusste klar, dass immer noch was passieren kann am Ende, dass sich die Vorderen immer noch hart bekämpfen können und wollte einfach so nah wie möglich dranbleiben. Und genau das ist dann in der letzten Schikane passiert. Ich konnte davon profitieren und deswegen happy mit dem Podium. Podium abgestaubt, kann man definitiv so sagen.
Weil aus eigener Kraft wäre es sonst nicht mehr drin gewesen.
Nein, nein, auf keinen Fall. Also wir hatten weniger Energie, weil ich natürlich auch nicht so schnell durch die Kurven fahren konnte wie die anderen mit diesem Heckflügel. Dadurch musste ich dann immer mehr Energie auf den Geraden benutzen. Die Balance und der Hinterreifen waren nicht gut. Und deswegen war es klar, dass wenn da vorne nichts passiert von selbst, dann ist Platz 4 heute das Beste, womit wir hätten rechnen können. Und ja, war so ein klassischer Abstauber.
Ich glaube, gibt es nichts hinzuzufügen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Für Nick Cassidy ging es nach der Pole nur auf Platz 17. Und das, muss man sagen, passt in gewisser Weise zu seiner Saison, denn entweder ist es im Qualifying oder im Rennen sehr gut. Beides passt irgendwie diese Saison nicht zusammen. Wir haben mal eine Aufschlüsselung, von Platz 15 ging es mal auf Platz 3, dann von Platz 13 auf Platz 1 und von 13 auf 6 in die eine Richtung. Auch gab es das auch umgedreht, im Qualifying von 7 ging es dann auf 16, von 8 auf 14 und nun jetzt eben von der Pole nur auf Platz 17. Und das, wie gesagt, von einem guten Qualifying-Ergebnis dann auf ein schlechtes Rennergebnis. Tobi, wir hatten ein nasses Qualifying, da war Nyck Cassidy überraschend stark unterwegs. War es denn so, dass speziell sein Auto damit oder generell das Team das Auto wieder schlecht abgestimmt hat, ähnlich wie wir es vielleicht auch in Miami gesehen haben, dass man ein nasses Setup gefunden hat, was dann im Trockenen einfach gar nicht funktioniert hat?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, im Nassen hat man tatsächlich gesehen, dass die Strecke Cassidy liegt. Der mag sie sehr gern. Und er hat auch sehr wenige Fehler gemacht im Qualifying. Das war ja bei anderen Fahrern anders, beziehungsweise Pascal Wehrlein hatte ja einen technischen Defekt mit dem Frontmotor. Nyck Cassidy fehlerfrei gewesen hat, Mortara, Nato und im Finale dann Nyck de Vries geschlagen. Im Rennen Er war auf einer etwas anderen Taktik unterwegs als beispielsweise Mitch Evans. Er hat lange angeführt und dann hat er sich ein bisschen zurückfallen lassen, um im Windschatten Energie zu sparen. Unter anderem hinter Lokalmatador Pepe Marti im Cupra Kiro. Das erwies sich dann aber auch als nachteilig, denn Marti hat ihn Zeit gekostet, insbesondere bei der Einfahrt in die Boxengasse. Da sagte Cassidy mir nach dem Rennen, dass er das Gefühl hatte, Marti hatte ein technisches Problem. Und deshalb hat er da nach seiner Aussage circa 2,5 Sekunden verloren. Das heißt, er lag nicht mehr in den Punkterängen, als die Boxenstops vorbei waren. Und mit dem Attack-Mode ist er zwar nochmal auf Platz 4 nach vorne gekommen, aber anschließend hat er natürlich Boden gegen die anderen Fahrer, die noch Attack-Mode übrig hatten, verloren. Und letzte Runde, knapp außerhalb der Punkte liegend, gab es dann auch noch einen Kontakt mit Nissan-Fahrer Norman Nato. Am Ende, du hast es schon gesagt, nur Platz 17 für Cassidy. In der Gesamtwertung fällt er damit auf Platz 5 zurück, hinter beide Jaguar-Fahrer. Auf Wehrlein, den WM-Spitzenreiter, fehlen ihm nun schon 32 Zähler. Ich bin mir nicht sicher, Luca, aber waren wir vielleicht etwas vorschnell, als wir ihn nach Mexiko vor ein paar Wochen als einen potenziellen Titelkandidaten nannten? Was denkst du?
Ja, vorschnell darf man eigentlich nicht sein, aber ich denke mal, die Saison ist noch lang. Jetzt kriege ich fast schon wie ein Rennfahrer, aber es ist ja wirklich noch so. Wir haben ja erst das 6. Rennen und deshalb, ja, kann man eigentlich sagen, dass er immer noch zu einem Titelkandidaten zählt. Aber es stimmt schon, dieses Problem, die Übersetzung von Qualifying auf Rennen oder von Rennen auf Qualifying muss dann schon auch klappen. Und das ist halt, wie gesagt, eine Baustelle, woran man sicherlich angehen wird. Also das wird ja auf jeden Fall bekannt sein, dass man dort Schwierigkeiten hat. Dafür ist das Problem ja auch zu groß, um dann um einen Titel zu kämpfen, auch natürlich auch was das Thema Teamwertung und Herstellerwertung angeht, aber ich denke mal, für ihn persönlich wird erstmal der Titel an erster Stelle sein und da ärgert er sich wahrscheinlich auch am allermeisten darüber, dass sowas dann von Qualifying auf Rennen einfach nicht funktioniert oder auch eben andersrum. Aber Titelkandidaten, wie gesagt, ich schreibe hier bisher noch keinen ab, dafür ist die Saison, muss man sagen, immer noch einfach zu jung, oder wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Was allerdings auffällt, Cassidy bei Citroën ist bislang zu inkonstant. Und das haben wir ja schon viele Male gesagt. Wenn du wirklich Weltmeister werden willst, musst du konstant sein. Und Cassidy schafft es tatsächlich, konstant in einer Session des Wochenendes vorne mit dabei zu sein. Aber entweder Qualifying oder Rennen. Ich glaube, da muss definitiv dran gearbeitet werden. Überwiegend sehe ich da das Team in der Pflicht, so ein bisschen an der Strategie zu arbeiten, damit sie einen guten Startplatz auch mal in ein gutes Ergebnis umsetzen können. Denn dass Cassidy es sogar von ziemlich weit hinten nach vorne schaffen kann, das hat er ja schon mehrfach bewiesen in dieser Saison.
Und im Teleskop blickt Tobi auf den Opel-Blitz.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
In Madrid hat Opel am Freitagnachmittag offiziell den Einstieg in die Formel E bekannt gegeben. Die deutsche Marke des Stellantis-Konzerns will dabei deutsche Ingenieurskunst mit in die Gen 4-Entwicklung einbringen, bevor sie dann in der kommenden Saison als Werksteam an den Start gehen wird. Teamchef des Opel GSE Formula E-Teams wird Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott werden. Fahrer sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden, aber Opel konnte man entlocken, dass sie gerne einen erfahrenen und einen jungen Piloten hätten. Wir spekulieren trotzdem einfach mal, während der junge Pilot Theo Pocher sein könnte, der am Sonntag beim Rookie-Test den Boliden von Konzernschwester Citroën erneut fahren durfte, könnte der erfahrene Formel-E-Pilot ein richtiger Knaller werden. Nämlich dem Vernehmen nach soll da Mitch Evans im Gespräch sein, der, wir hatten das Thema eben, bei Jaguar ganz offensichtlich alles andere als glücklich ist und dessen Vertrag am Saisonende auslaufen wird. Luca, was sagst du denn zum Opel-Einstieg in die Formel E?
Gut, der kam, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt nicht ganz überraschend. Es wurde ja in den letzten Wochen auch viel darüber berichtet. Aber dass er kommt, und das ist ja jetzt bestätigt worden, ist ja dementsprechend auch sehr gut und vor allen Dingen Opel wieder als Werksteam, muss man ja wirklich sagen, im Motorsport wieder begrüßen zu dürfen, ist ja auch wirklich gut. Ja, und das Thema Fahrer wird auch sicherlich ein spannendes. Du hast es gesagt, Theo Porcher beim Rookie-Test unterwegs gewesen und mit Mitch Evans jemand, der auf dem Markt mit auslaufendem Vertrag ja dann verfügbar wäre, ist ein Line-Up, was ich sehen kann. Da ist ja auch noch viel zu gehen, ob das sich dann auch wirklich so beschert, aber Radio-Fahrerlager war ja in den letzten Wochen und auch in den letzten Jahren, muss man sagen, sehr konstant, sehr gut unterwegs. Also von daher können wir fast nicht sagen, dass es sicher ist, aber es hört sich ja zumindest sehr, sehr gut an. Opel-Einstieg in die Formel E. Ich meine, medial wurde auch viel darüber berichtet, Tobi. Wie war das denn so vor Ort? Wie hat sich Opel dort denn so gegeben?
Man muss natürlich sagen, das Ganze ist noch relativ substanzlos. Ja, also man hat kein Auto, was man vorher zeigen kann, noch keine Lackierung, noch keine Fahrer, die man präsentiert. Ja, nur die Tatsache, dass man als Werksteam starten wird, dass man einen Teamchef bekannt gegeben hat, der Opel-CEO Florian Hüttl ist auch vor Ort gewesen und hat das da quasi bekannt gegeben, gemeinsam mit Formel-E-CEO Jeff Dodds. Aber wirklich viel Konkretes ist da natürlich noch nicht gesagt worden. Man, wir haben jetzt auch gerade erst Ende März. Die Saison wird dem Vernehmen nach voraussichtlich wieder Anfang Dezember starten. Also es ist auch noch viel Zeit, da auch mehr Fakten zu schaffen. Von daher, ich kann aktuell sonst noch gar nicht viel dazu sagen, außer halt, dass es für mich auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht hat erstmal und da auch ja mit den Verantwortlichen bei Opel Leute hat, die motiviert sind, in der Formel E an den Start gehen zu können. Aber natürlich, klar, komplett neues Team. Auch da muss man natürlich, denke mal, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Da muss, denke ich mal, auch noch sehr viel gelernt werden, bevor da wirklich um Siege oder gar um den WM-Titel gekämpft werden kann.
Dann kommen wir zum Ende dieser Folge wie immer zu Siegern und Verlierern des Wochenendes und vor allen Dingen dann auch gleich zum Kick-Tipp-Spiel. Da ist ein großer Verlierer herausgegangen, aber dazu später mehr. Erstmal unsere persönlichen Sieger und Verlierer des Wochenendes, Tobi, und du darfst anfangen und du hast etwas sehr Ungewöhnliches, muss man sagen, als Sieger, denn das kannst du uns gerne mal jetzt erklären.
Ja, ich bin ja derjenige, der gerne nicht so die ganz offensichtlichen Sieger und Verlierer wählt. Für mich ist der Sieger tatsächlich Madrid. Denn das erste Rennen, das die Formel E da durchgeführt hat, das war tatsächlich ein riesig großer Erfolg, obwohl es eine permanente Rennstrecke war. Wir erinnern uns alle mal zurück vor 2 Jahren in Misano. Da haben wir das absolute Gegenteil erlebt. Madrid war jetzt ausverkauft, da war jede Menge los, Prominenz ohne Ende da. Sogar der spanische König Felipe war vor Ort und hat den Siegerpokal an Antonio Felix da Costa überreicht. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, das ist ganz, ganz groß in der spanischen Presse, in den spanischen Medien auch angekommen. Wir hatten insgesamt rund 600 akkreditierte Journalisten vor Ort. Ich glaube, das ist fast doppelt so viel wie bei den meisten anderen Rennen. Also das Media Center war pickepacke voll. Da war richtig gut was los. Und das Event hat auch so, zumindest wie ich es wahrgenommen habe, überall sehr, sehr großen Anklang gefunden und es gibt ja schon Gerüchte, dass der Kurs auch in der Zukunft der Formel E erhalten bleiben soll mit den Gen 4 Boliden, dann möglicherweise sogar ohne die zusätzliche Schikane auf der Start-Zielgeraden, aber lass uns mal abwarten, was da im Juni, glaube ich, kommt, wenn der Formel E Rennkalender für die kommende Saison zum ersten Mal gezeigt wird. Als Verlierer des Wochenendes habe ich jemanden, den ich auch schon ganz oft als Sieger hatte, aber der ein absolutes Wochenende zum Vergessen hatte. Taylor Barnard für DS Penske. DS Penske hat absolut keine gute Saison. Und ich glaube, Taylor Barnard hat sich am Wochenende auch bestimmt keine Freunde im Paddock gemacht. Zuerst hat er eine Kollision mit Jean-Luc Vergne verursacht und den Franzosen von der Strecke gedrängt dabei. Kurz darauf gab es noch ein zweites Manöver von ihm gegen Nico Müller, den er ebenfalls von der Strecke gedrängt hat. Das Ergebnis 2 Zeitstrafen über insgesamt 15 Sekunden. Am Ende kam er nur auf Platz 19 ins Ziel. Und ja, aus dem einstigen Wunderjungen der Formel E, dem Supertalent, der einen Rekord nach dem anderen bricht, ist aktuell nicht mehr so viel zu sehen. Luca, bei dir sehe ich ein paar andere Namen bei den Siegern und Verlierern.
Genau, das ist bei mir Jaguar, obwohl man das jetzt so nicht vermuten konnte, aber rein sportlich, wenn man das so schaut, 43 Punkte aus Madrid rausgenommen, ist ja schon mal auf jeden Fall was Gutes. Man hat sich sehr, sehr gut jetzt in der WM platziert. Ich habe schon am Anfang der Episode gesagt, 65 Punkte für Mitch Evans und 64 für Antonio Felix da Costa. Heißt, man ist im Titelrennen auch mit beiden Fahrzeugen gut mit dabei. Man punktet konstant auch sehr gut in den letzten Rennen, immer mit Antonio Felix da Costa, und auch Mitch Evans findet im Vergleich zum letzten Jahr ja mal deutlich in die Spur, und das ist ja auch dementsprechend gut. Man ist ja auch in der Teamwertung auf Platz 2 sogar aktuell nur 4 Punkte hinter dem großen Rivalen, nämlich Porsche, und das stimmt positiv. Hingegen, wie gesagt, stimmt mich so ein bisschen negativ, was Joerik Vern treibt. Ich sage ja immer so, oder ich habe in letzter Zeit immer gesagt, dass er Mr. Konstanz ist. Er punktet in gewisser Weise konstant, bringt mal 4 Punkte, mal 2 Punkte, aber auch sehr viel Null nach Hause. Also aktuell nach 6 Rennen mit 10 Punkten ist jetzt auch nicht so die Wunderleistung vom zweimaligen Champion, und auch aus Madrid mit 0 Punkten rausgegangen, ist auch so ein bisschen dort seine Saison nicht unbedingt zum Verlieben. Im Vergleich dazu ja auch Nick Cassidy Platz 5 in der Gesamtwertung unterwegs, und er zeigt ja in gewisser Weise ja auch, wie gehen kann, obwohl er auch extreme Schwankungen drin hat. Aber generell vielleicht auch so ein bisschen für die bisherige Saison auch gesprochen, dass Joerik Vern der Verlierer, zumindest auch bei mir, dieses Wochenendes ist.
Kommen wir zum Kicktipp-Tipp-Spiel. Da haben wir einen Sieger dieses Wochenende. Das ist der Quick Racer 0815, der in Qualifying und Rennen insgesamt 27 Punkte sich sichern konnte. Dahinter reihen sich Dani 83 mit 25 und der Urs mit 24 Zählern an. Ein Blick auf die Gesamtwertung: Willi WH bleibt weiterhin an der Spitze auf Platz 2, folgt jetzt der Naga, und auf Platz 3 liegt der Tagessieger Quick Racer 0815. Blick auf die Redaktion: Thomas hat hier die Führung übernommen, liegt auf Gesamtplatz 10. Ich liege nur noch auf Platz 12, Tim ist 17. und Luca, der große Verlierer des Rennwochenendes, nämlich der hat vergessen zu tippen, liegt nur noch auf Platz 22. Liebe Hörerinnen und Hörer, mitmachen könnt ihr nach wie vor. Geht einfach auf www.kicktipp.de/formel-e, und wenn ihr besonders gut abschneidet oder wie im Fall von Luca besonders schlecht, dann werdet ihr vielleicht auch hier im E-Pod erwähnt.
Die Dummheit bestraft das Leben, so wie es immer ist. Das hingegen könnt ihr besser machen, sowohl im Kick-Tipp-Tippspiel sowie auch uns auf Social Media zu folgen. Das macht ihr alles auf eformel.de. Dort gibt's den Reiter Social Media. Rechts, wenn ihr die News durchscrollt oder generell auf eformel.de unterwegs seid, dort könnt ihr auch dann auf Social Media gerne euch informieren und informiert bleiben. Genauso auch wie diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, und das mit 5 Sternen auf allen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt und wo ihr euren Podcast am liebsten hört. Und alle Informationen, wie gesagt, gibt's dann auch immer auf eformel.de unter dem Reiter Podcasts. So, dann war's das mit der Analyse aus Madrid. Das Rennen war sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall auch eine Werbung für permanente Rennstrecken. Dazu muss es nur mehr Strecken wie in Madrid geben. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Dabeisein von dir, Tobi, für deine Analyse und auch fürs vor Ort Recherchieren.
Gern geschehen.
Melden wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit hier im E-Pod von eFormel.de. Ciao, tschüss und bye bye.
Ciao.